Stell dir mal vor, du hast ein Projekt. Egal was. Eine Selbsthilfegruppe, ein Handwerksbetrieb, eine kleine Beratungsstelle, ein Verein, ein Online-Shop. Und du willst Leute erreichen. Du willst, dass die Welt weiß, was du machst. Also machst du das, was alle machen. Du postest. Ein Bild, ein Text, vielleicht sogar ein Video, das du dir abends um 11 noch vielleicht noch irgendwo zusammengeschnitten hast. Du drückst auf Veröffentlichen und dann? Nichts. Keine Reaktion. Kein Echo. Vielleicht ein Like von deiner besten Freundin. Vielleicht zwei Herzen von einem Kumpel, der sowieso alles liked. Aber sonst? Stille. Und man fragt sich, warum? Warum eigentlich? Man hat alles richtig gemacht. Du hast gepostet, du warst da, du hast dich gezeigt. Warum hört niemand zu? Es ist kein Versagen von dir. Es ist auch kein technisches Problem. Das ist ein strukturelles Problem. Und darüber wollen wir heute sprechen. Darüber, wie wir eigentlich senden und warum so viele Menschen senden, ohne jemals wirklich gehört oder gesehen zu werden. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Zerhackt und Hochgefahren, dem Tagebuch eines Digitalisierers. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute geht's um ein Thema, ja, das mich wirklich schon länger beschäftigt. Eigentlich schon seit dem Studium. Es geht nicht um ein Tool und es geht auch nicht um einen neuen KI-Trend oder darum, ja, in drei Schritten viral zu gehen, sondern es geht eigentlich um die grundlegende Frage, wie senden wir eigentlich? Und vor allem auch natürlich so die Frage, wem gehört eigentlich die Leitung, auf der wir senden? Also, ich sag's vorab, es ist keine Folge mit irgendwie mit den fünf einfachsten Tipps, wo man morgen früh einfach irgendwie umsetzen kann, ist eher gedacht als ein längerer Spaziergang. Aber wir fangen mal beim Problem an. Ich will mit einer Beobachtung anfangen, die ich ja in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe. Ich arbeite ja mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen, mit Selbstständigen, mit kleinen Unternehmen, mit gemeinnützigen Organisationen, mit Leuten, die irgendwas Sinnvolles in der Welt aufbauen wollen oder auch schon aufgebaut haben. Und bei so gut wie allen schlussendlich beobachte ich das gleiche Muster. Sie fangen im Wesentlichen an, online präsent zu sein, aus einem guten Grund. Sie haben was zu sagen, also die meisten auf jeden Fall. Sie haben ein Angebot, eine Idee, eine Botschaft und ja, dann landen viele bei Instagram oder LinkedIn oder TikTok oder ja, auf allen drei gleichzeitig. Weil irgendwer oder irgendein Coach oder irgendein Ratgeberartikel, eine Kammer oder irgendwer gesagt hat, hey, da müsst ihr sein, da ist eure Zielgruppe. Und es klingt plausibel. Alle sind auf Instagram, alle sind auf TikTok, da sind wir ja irgendwie alle überall. Also posten wir. Jeden Tag oder dreimal die Woche und wann auch immer wir Zeit finden. Bilder mit Zitaten, Videos, in denen man irgendwas erklärt, Stories mit Umfragen, Reels mit Musik. Ja, und es läuft alles gut. Meistens auf jeden Fall. Wenn alles gut läuft, hat man nach ein paar Monaten ein paar hundert Follower, vielleicht auch ein paar tausend, vielleicht sogar mehr. Kommt so ein bisschen aber auf das Thema an, auf die Aktualität, kommt auf vieles an. Und dann passiert bei ganz vielen, wenn man ihnen Zahlen zeigt, die öffentlich einsehbar sind, viele von diesen Plattformen geben ja auch die Zahlen raus, oder wenn sie auch mal in ihrem Backend gucken und so die echten Zahlen angucken, was sind das für Follower? Also was sind das für Leute, die wir jetzt da gewonnen haben oder scheinbar erreichen? Also so, wenn man so die echten Zahlen anguckt, nicht nur die 15 Likes, die man für irgendwas gekriegt hat, sondern das auch in der Relation sieht, weil das machen wir ja nicht abends, weil das irgendwie cool ist beim Knistern irgendwie vorm Kaminfeuer und ach ja, jetzt mache ich noch ein schönes Foto, sondern das ist ja auch in unsere Arbeit eingebettet. Und daher so dann auch die Frage, wie viele von diesen Followern sind denn eigentlich aktiv? Haben von diesen vielen Followern, wie viele haben davon mit irgendeinem Post interagiert oder mit einem Bild? Haben sie irgendwo draufgeklickt? Haben die irgendwann mal angerufen oder sind die vorbeigekommen? Und es gibt wirklich viele konkrete Beispiele. Und ich weiß, wir reden da immer wieder abstrakt, aber zum Beispiel, es gibt bekannte Bäckereien, auch im Internet. Die machen gutes Handwerk, ganz klassisches Bäckerhandwerk. Und also nicht so eine Backstation wie im Supermarkt, sondern einfach richtig backen und so richtig Brot und gutes Brot. Und die Leute hinter der Theke sehen auf jeden Fall mal auch immer gut aus. Und hier gibt's das auch. Hier gibt's Metzgereien und Leute, die Gemüse verkaufen, wenn man bei denen in den Hofladen kommt, die brennen für ihr Zeugs. Also hier im Sommer ist so eine Erdbeerregion, ist total geil, wenn man da irgendwie, ja, auch irgendwie bei denen direkt mal vorbeigeht, die brennen für ihr Handwerk oder egal bei was. Also ob das hier der Gartenlandschaftsbau ist, der Maler, alle, die brennen für ihre Berufe, besonders Handwerk. Und gerade jetzt zum Beispiel Bäcker, die stehen morgens um 4 auf, also gerade der Bäcker hinter uns hier, da ist morgens um 3, glaube ich, schon irgendwie Licht, und die backen und die lieben das. Und jetzt gerade auf den Kanälen, die reden dann über Sauerteig, wie andere über ihre Kinder reden. Und jetzt von dem Kanal, wo ich kenne, der Bäcker, der hat einfach angefangen, auf Instagram zu posten. Erst sporadisch, dann regelmäßig, dann ja mit einer kleinen Agentur hat er irgendwie gebucht, die das alles ein bisschen professioneller macht. Und ja, in 2 Jahren hatten die, ich glaube, knappe 8000 Follower oder sowas. Und das klang oder klingt natürlich auch erstmal gut. Und man fühlt sich da ganz oftmals natürlich auch bestätigt. Ich sage jetzt nicht, da fühlt man sich in seinem Ego gebauchpinselt, aber es tut gut zu sehen, hey, ich habe irgendwie 8000, also es ging mir so mit einem YouTube-Kanal, den ich auch aufgebaut habe von null und dann irgendwann mal waren da ohne Werbung, ohne irgendwas 1500 Leute und da habe ich schon gefreut. Also, oder freut mich schon. Und macht einen stolz. Und auch der Bäcker sagt, hey, das ist doch was. Aber, und das kam eben ihm auch, wenn man dann in die Statistik guckt, ganz ehrlich, und sich mal die rohen Excel-Daten runterlädt und dann sagt, okay, die organische Reichweite liegt bei 2-3%. Das heißt, von den 8000 Followern sehen das vielleicht 200 oder sowas. Sehen den Post überhaupt. Und von den 200 klicken dann noch irgendwie, ja, noch 20 davon drauf und vielleicht 3 kommen dann wirklich auch in den Laden. Und das hat ihn total ernüchtert, also das mal so zu sehen. Zu sehen, okay, es geht eigentlich gar nicht, also er hat dann auch gesagt, ich bin ja kein Influencer. Also er will auch nicht irgendwie der Back-Influencer sein, sondern das ist ein Teil von seinem Marketing schlussendlich, dass jemand in seinen Laden kommt. Ja. Und wenn man genau hinguckt und dann auch mal sich hinsetzt und dann auch betrachtet, wer sind denn eigentlich diese 8000 Follower? Also woher kommen die? Kommen die jetzt hier aus der Region? Woher sind die denn eigentlich? Und dann war die zweite Ernüchterung, ganz viele davon sind Bots, Fake-Accounts oder Karteileichen, die es eben auch gar nicht mehr gibt. Oder wo niemand mehr schreibt oder wo auch immer her. Und ja. Trotzdem haben sie weitergemacht. Und ich weiß, dass solche Gespräche mit mir oftmals nicht so angenehm sind, wenn man das hört. Aber so ist es halt. Also ich will da ja nicht irgendwie den Klugscheißer irgendwie raushängen lassen, sondern wenn man halt die Daten mal wirklich real anguckt und sagt, ey, boah, brutal, hey, wir posten jeden Tag teilweise, jeden Tag 3-mal. Auch wenn es automatisiert ist, irgendwer muss die Fotos machen, die Beiträge schreiben und. Oder wir geben das an eine Agentur, das muss bezahlt werden. Was ist unterm Strich der Return on Invest? Also was investieren tun wir vielleicht Geld und Zeit und bla bla bla, aber was kommt unterm Strich dabei raus? Außer ist es nur was für uns? Also, gefällt es nur uns oder sieht es überhaupt irgendwie gar nicht? Niemand. Ja, sie machen weiter, weil schlussendlich auch immer wieder das Mantra vorherrscht, der Algorithmus belohnt die, die regelmäßig posten, also machen sie weiter. Also bevor sie sich jetzt da groß Gedanken machen, machen sie einfach weiter und sagen, okay, vielleicht werden es irgendwann mal nicht mehr nur 3, sondern vielleicht werden es irgendwann mal 6 Leute, die in den Laden kommen. Es fühlt sich produktiv an, man macht immer was, Fotos, Videos und so weiter. Ja, wenn man dann nüchtern hinsitzt, vielleicht irgendwie ein Jahr später oder 2 Jahre später und das vielleicht nochmal Revue passieren lässt, hat man meistens ganz viel Geld in eine Agentur investiert. Und fragt sich immer noch, ja, und jetzt? Nur mal angenommen, keine Ahnung, Bäckerei ist jetzt nicht mehr so das Trendthema oder sowas auf Instagram oder auf TikTok, weil es irgendeinen Lebensmittelskandal in der Industrie gab oder so irgendwas, sondern kann ich irgendwie noch so geilen Scheiß machen? Es, ja, zeigt halt niemand oder es hört niemand. Ja, eben, und viele investieren eben genau da rein, in Agenturen, in Inhalte, die dann dazu noch irgendwo liegen, wo jemand anderes bestimmt. Also das heißt, man hat keine E-Mail-Liste oder hat keinen eigenen Kanal irgendwo auf einer Plattform, ja, wo sich vielleicht nicht so schnell der Wind ändert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gerade die großen Plattformen angucken, da ändert sich permanent der Wind. Wir kriegen deshalb bloß nicht mit. Also wir akzeptieren halt die AGBs und so weiter, und aber unterm Strich juckt es uns nicht. Und irgendwann fragen wir uns halt, hey, boah, also dieses Posten ist ja schlussendlich auch unterm Strich dieses Geld. Irgendwer in der Firma tut es. Das heißt, wenn er das tut, könnte er natürlich auch irgendwas anderes tun. Also was vielleicht was Produktives, wenn das nicht so produktiv ist. Ja, und schlussendlich sind wir jetzt so ein bisschen an einem Kern von diesem ganzen Problem, und zwar der gemietete Boden. Ich sag's immer wieder. So Plattformen wie Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Facebook, wie sie alle heißen, das sind keine öffentlichen Plätze. Nur weil da viele Menschen sind. Es sind viele Menschen da, ja. Aber es sind keine öffentlichen Plätze. Ganz klar. Man muss sich das so vorstellen, im Internet eine Internetadresse, facebook.com oder instagram.com, ob da jetzt eine App dahinter steht oder nicht, das ist die Internetadresse, das ist wie ein Haus. Und entweder ist das Haus offen oder das Haus ist zu. Und es gibt kein, vielleicht gibt es noch ein Schaufenster zum Reingucken für alle die draußen stehen, um die noch ein bisschen heißer zu machen und zu sagen, okay, aber wenn du reinkommen willst, gelten hier unsere Regeln. Das ist kein Platz der Gemeinde. Das ist kein Platz des Staates. Und das ist das, was wir auch immer wieder wahrnehmen, dass diese Plätze ziemlich komische Regeln haben. Weil das sind Unternehmen. Dieses Haus gehört einer Firma. Nur weil wir dieses Haus vielleicht schön finden, architektonisch, heißt das noch lange nicht, dass man da reingehen kann. In viele Kirchen kann man reingehen, ja. Aber nur weil ich jetzt Christ bin, ist es nicht irgendwie mein Grundrecht, jetzt einfach nur da irgendwo reinzulatschen. Vielleicht gehört es irgendwem anderen oder whatever oder keine Ahnung. Also im Internet ist es eben auch so, diese Adresse, das sind Unternehmen und Privatunternehmen im Wesentlichen. Die haben Aktionäre, die haben Quartalszahlen und die verdienen einen Haufen Geld im Wesentlichen. Und das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Man gibt uns Reichweite, was auch immer dieses Wort Reichweite ist, und dann entziehen sie uns wieder Reichweite und man verkauft uns Reichweite wieder zurück als Werbung und so weiter. Das ist das schlussendlich das Prinzip. Also wie in einem Schwimmbad, wo man dann wieder gebremst wird und du eigentlich möchtest bloß deine 20 Runden schwimmen. Und die sagen, ja, alles klar. Und dann werfen die irgendwie 50 Bälle da rein oder 100 Bälle und sagen, ja, also wenn du in einem freien Bad schwimmen willst, kostet halt nochmal extra. Oder vergleich's mit einem Marktstand. Stell dir vor, man mietet einen Marktstand auf dem Wochenmarkt, man baut ihn schön auf, dekoriert ihn und lernt die Stammkunden kennen und nach 3 Jahren ändert die Marktleitung die Regeln. Nur noch Händler, die bestimmte Gebühren zahlen dürfen jetzt an den Eingang, alle anderen sind jetzt hinten links, wo keiner mehr vorbeiläuft. mal 3 Jahre investiert und am Ende hat man nichts. Nichts. Noch nicht mal irgendwie die Kontaktdaten von den Stammkunden, die immer irgendwie an dem Marktstand vorbeigelaufen sind. Die sind einfach vorbeigelaufen, ohne je eine E-Mail-Adresse abgegeben zu haben. Und das ist das, was auf diesen großen Plattformen eben passiert. Niemand gibt da irgendwas ab. Wir sind auf gemietetem Boden. Und der Vermieter kann jederzeit kündigen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn einem der Vermieter da den fremden Boden im digitalen Raum kündigt, aus was für Gründen auch immer, die noch nicht mal schlüssig sind, weil sie einem anderen moralischen oder auch einem anderen Recht folgen oder einer anderen Richtlinie, die nicht öffentlich ist und die wir auch nicht verstehen, aber die sagen, hey, das ist Hausrecht, das ist genau das gleiche wie in der Disco früher. Wenn da der Türsteher sagt, du, dein Gesicht passt mir nicht, dann kommst du halt nicht rein. Und was soll ich machen? Ich habe halt mein Gesicht. Also was auch immer denn dem Türsteher dann vielleicht an meinem Gesicht nicht passt, ist ja nicht mein Gesicht, sondern keine Ahnung, wie ich da ankomme, vielleicht ist er irgendwie scheiße drauf oder whatever. Aber so in dem Sinne ist es da halt auch so. Da kommt halt Willkür ins Spiel und man kann jetzt gerade in Zeiten von KI, man hat es gesehen, jetzt gerade seit Dezember bis diesen Jahres April wurden fast 7 Millionen YouTube-Kanäle gelöscht. Ganz viele waren christliche Bibelkanäle, also wo irgendeine Kirche einen Bibelkanal aufgemacht hat, einen christlichen Kanal aufgemacht hat auf YouTube und der als irgendwie von der KI irgendwie schlecht eingestuft wurde, gelöscht. 7,5 Millionen Leute, das sind Leute, es gibt immer noch ein mega Aufschrei weltweit, deswegen hat niemand so wirklich mitgekriegt oder viel, ganz wenige. Ja, und ich sage das alles wirklich nicht, um irgendwen zu entmutigen, sondern ich sage schlussendlich oder ich versuche das zu erklären, damit man versteht, was wir hier eigentlich machen. Und noch bevor wir über irgendwelche Alternativen reden oder ich irgendwie sage, ja, geh dahin, müssen wir verstehen, was ist eigentlich das Problem? Auch was wäre das Problem im physischen Leben? Und kein Unternehmer würde das im physischen Leben so machen. Zu sagen, hey, ich baue hier, keine Ahnung, man holt sich einen Grund und der Vermieter sagt, du, es kostet nichts. Du siehst eine Anzeige hier, Lagerhalle zu vermieten, kosten 0 Euro. Du gehst hin, sagst, ey, was, 0 Euro? Ist ja geil. Er sagt, ja klar, kein Problem. Stell dein Zeugs rein. Du stellst da 3 Jahre dein Zeugs rein und dann ändert er das irgendwie. Also, wir würden es nicht tun. Und ich habe jetzt schon genügend Beispiele gesagt, wir würden es nicht tun. Aber wir machen es im digitalen Bereich. Und zwar ganz extrem. Wir lagern alles eigentlich aus und fragen uns nachher wirklich, hey, warum sind eigentlich die anderen permanent irgendwie vor uns schneller, bla, bla, bla. Und wir können uns bloß noch zurückziehen und weiter unseren Scheißdreck irgendwie posten. Und ja, darum geht es. Ich denke, wir sollten es richtig verstehen. Und ja, schlussendlich auch so ein bisschen ausspüren, glaube ich. Ja, das alles ist nicht einfach nur ein Spaß und nicht einfach nur ein Thema, sondern ich spreche zum Beispiel auch von einer Facebook-Seite, wo ich mal hatte. Ich habe in meiner beruflichen Erfahrungen auch als Sozialarbeiter da oftmals auch einen Preis zahlen müssen, weil ich da über das Darknet gesprochen habe. Das Darknet ist einfach kein Thema, wo man irgendwie jetzt so gerne spricht, auch wenn ich das aus meiner Sozialarbeiterbrille gesprochen habe. Und dann wird das Thema ja einfach gelöscht und eine Seite wird gelöscht und Inhalte werden gelöscht und werden nicht weitergeleitet und so weiter. Und bis ich mir klar war, je öfter ich diesen Hashtag Darknet auch in sozialen Netzwerken nutze, egal ob mir das wichtig ist, aber wenn ich das für mich nutze und wenn das zurückzuverfolgen ist auf mein Business, dann unterm Strich schade ich mir. Das ist das, was ich gemerkt habe. Ich schade mir unterm Strich, wenn ich über mein berufliches Thema schreibe. Ich schade mir nicht wirklich, sondern ich schade mir halt auf diesen Plattformen, weil die eben komplett anders ticken. Da sind Lipgloss und Mützen und whatever, was es da alles gibt und KI und Krypto und dann komme ich hier an mit meinem Darknet Sozialarbeiterkram. Das passt da nicht hin, ganz einfach. Und dann macht es da zack und dann wird die Seite gelöscht. Meine Twitter-Profile wurden gelöscht. Also ich hatte 1000 Follower auf Twitter. Weg. Bam. Also, und da kann ich, also, und von mir wurden schon so viele Profile gelöscht, also gerade, also fast auf allen Plattformen. Auf YouTube ein Kanal, auf Twitter zwei komplette Profile mit 1000 Followern, die echt auch alt waren, und eigentlich meine ganze berufliche Karriere, also wenn ich nicht mehr viel auf Twitter gemacht habe, aber sie waren trotzdem noch da. Ja, also, es ist heiß. Und wir haben das auch gemerkt, wo wir beruflich über Suchthilfe gesprochen haben, mit einem Kunden früher von mir. Podcast, Social Media, das Thema Suchthilfe wollte auch niemand auf Meta sehen. Also Instagram war da wirklich schwierig zu der Zeit. Allein über das Thema, keine Ahnung, aufsuchende Sozialarbeit zu sprechen, das war schrecklich. Also es wurde einfach nicht gezeigt. Niemand hat es gesehen. Ja, also wenn wir mal davon ausgehen, dass diese großen Plattformen also nicht unser Eigentum sind, wo senden wir dann? Also wir können da natürlich schon senden. Ich sage nicht, dass die schlecht sind, man muss es nur verstehen, dass halt so da die Regeln sind, dass die jederzeit alles ändern können, wie es denen ihren passt. Sie haben teilweise komplette, also zum Beispiel auf TikTok, sage ich ja schon immer wieder, man gibt dann die kompletten Rechte auch an den Bildern ab, an den Inhalten, an meiner Stimme, wenn ich ein Video mache, an meinem Bild, wenn ich ein Video mache. Also es ist schon ziemlich heftig, was man da abgibt. An Persönlichkeitsrechten würde ich das in Deutschland niemals abgeben. Ich kann das. Diese Rechte sind in Deutschland rein rechtlich noch nicht mal veräußerlichbar. Also ich kann meine Person, meine Identität nicht abgeben. Und wenn ich aber ins Internet gehe, auf diese Plattform, dann gebe ich jegliche Rechte an meinen Bildern ab. Und das ist schon echt heftig. Und da reden wir nicht mehr nur, naja, die dürfen eine Kopie machen, sondern ich gebe die Rechte an den Bildern ab. Die Rechte an meiner Stimme gebe ich ab. Also die dürfen meine Stimme benutzen, wenn ich da ein Video hochlade und so weiter und so fort. Also das ist noch kein Aluhut-Gelaber oder Endzeit, sondern das ist 2026. Ja, also wo senden wir? Und vielleicht eine Metapher, die ich immer wieder gerne sag, wenn ich mit Leuten über digitale Infrastruktur spreche. Und zwar stellt euch eine Stadt vor. Das Internet ist irgendwie wie eine riesige Stadt und die Stadt ist so groß wie oder ist größer wie jede andere Stadt, die je existiert hat. Milliarden von Menschen leben da und es gibt in dieser Stadt Straßen, Plätze, Gebäude, Läden und ein Großteil von dieser Stadt gehört eben diesen großen privaten Immobiliengesellschaften, nennen wir sie jetzt mal. Die eine Straße gehört Instagram, die andere gehört LinkedIn, die ganze Stadtmitte gehört Google und diese Firmen, diese Gesellschaften können die Regeln dort bestimmen. Sie können die Straßen sperren, sie können entscheiden, wer in welchen Bereichen Geschäft betreiben darf. Das sind dann irgendwie die Marketplaces von den einzelnen Straßen. Ja, die Instagram-Straße zum Beispiel ist total laut und überfüllt und überall Werbung mittlerweile. Da sind die Massen, da ist Trubel, ja, gibt's tolle Schaufenster, aber man hört kaum noch eigene Gedanken. Und wenn man hier einen Laden aufmacht, muss man sich eben an diese Regeln von dieser Straße gewöhnen oder man muss sich an die erhalten. Also keine unerwünschten politischen Aussagen, auch wenn ich das als mein Grundrecht sehe, aber dort sind sie unerwünscht. Kein Content, der von anderen Werbepartnern abgelehnt werden könnte. Also wenn die das sehen, sagen, ey, boah, das ist auf deiner Plattform, nee, dann will ich da nicht sein. Und vor allem der Algorithmus entscheidet, eine KI, ob unser Schaufenster nach vorne gerückt oder eher in der dunklen Seitenstraße irgendwo verschwindet. Die LinkedIn-Straße ist etwas ein bisschen ruhiger. Aber auch hier gibt's ja überall Anzugträger und so Erfolgsoptimierer. Jeder redet, also ganz viele reden über ihre Learnings und ihre Journeys und wer zu locker oder zu persönlich ist, ja, wird eher so ein bisschen schief angeguckt. Also da ist schon sehr viel Karriere, Business, ja, Ehrgeiz und ja, gibt noch ein paar andere Viertel und Viertel, die ja auch ganz anders funktionieren. Und viele benutzen jetzt an diesem Punkt oftmals so diesen Begriff eben von Instagram, LinkedIn und so weiter und dann gibt es das Fediverse und ich möchte einfach nur sagen, es gibt dann einfach Straßen, die anders funktionieren, die offener sind. Und viele sagen sich so, okay, das klingt jetzt irgendwie wie die schöne Zauberwelt im Internet, aber eigentlich nee. Also es steckt eigentlich ein ganz konkretes Konzept dahinter, wo auf dem basiert, was wir jetzt die ganze Zeit auch besprochen haben. Und zwar, es gibt eben Bereiche im Internet, wie eben dieses Fediverse, die aus vielen einzelnen verbundenen Plattformen bestehen, die miteinander kommunizieren können, wo es nicht nur ein Haus gibt, sondern man könnte sich das vorstellen wie eine Bäckereikette, die intern miteinander kommunizieren kann. Und die Brötchen von der Kette, die in Berlin gebacken werden, werden aber auch in München ausgestellt und so weiter. Also vielleicht so ein bisschen so erklärt. Ähnlich könnte man es vielleicht auch vergleichen wie E-Mail. Also wenn man zum Beispiel bei Google Mail oder bei Gmail oder bei GMX ist, kann man trotzdem mit den Leuten kommunizieren, die bei, keine Ahnung, web.de sind oder bei Yahoo oder so irgendwas, wenn sie da irgendwie in, oder bei AOL, falls es das noch gibt. Also das heißt, E-Mail kann miteinander kommunizieren. Und bei diesen anderen Straßen, bei diesem Fediverse ist es ganz ähnlich. Da kann man auch, jeder kann auf eine eigene Instanz gehen. Es gibt ganz viele, es gibt Firmen, die eigene Server da betreiben, so ein eigene, quasi so ein eigenes Facebook, so ein eigenes Instagram, so ein eigenes Twitter. Weil diese Instanzen alle miteinander kommunizieren und so entsteht ein großes Netzwerk aus Twitter, aus Ding, was eben, wo Einzelne nicht mehr wirklich zensiert werden können oder unterdrückt werden können und eben das Gute dabei ist, die eben nicht mit einem Algorithmus funktionieren und da, wo keine Firma dahinter steht und alles abschalten kann. Schlussendlich gibt es in diesen Bereichen, in diesem Fediverse, keine privaten Straßen, so wie bei Facebook oder bei Instagram oder bei YouTube, sondern das meiste, das, was ich so wahrnehme, sind gemütliche Gassen. So könnte man es, glaube ich, beschreiben. Ja, und jede Gasse hat so ein bisschen so ihre eigenen Regeln, ihr eigenes Flair und ja, so die eine Gasse ist eher so für die Tech-Nerds und ganz viele von diesen Gassen sind für Künstler. Dann gibt's welche für Lokalpolitik, für Gender, für alles Mögliche. Es gibt tausende Gassen da in diesen Bereichen und ich glaube, das ist das, was das diesen Bereich des Fediverse auch so ausmacht. Es ist kein besonderer Teil des Internets, sondern einfach nur, sind auch nur andere Plattformen, aber die Atmosphäre dahinter ist anders. Und ich finde so diese Gassen-Metapher finde ich, viele mögen Gässchen, wenn sie so in Italien sind oder in Frankreich oder keine Ahnung, in ihrer eigenen Stadt. Gassen mögen wir irgendwie. Also ich mag Gassen. Lieber wie die großen Straßen. Die sind oftmals zu laut. Ja, eine dieser großen Gassen ist zum Beispiel Mastodon. Das ist so eine Art Twitter-Alternative, aber eben dezentral. Keine Werbung, kein Algorithmus. Und ja, im Endeffekt sieht man die Beiträge da so in chronologischer Reihenfolge. So, wie wir es ursprünglich auch auf allen anderen Plattformen mal hatten. Dann gibt's da PeerTube, so wie YouTube, also das Kino quasi in diesen Gassen. Und es ist eben nicht das große, laute 3D-IMAX-Firlefanz-Kino, sondern das ist halt das kleine Kulturkino vielleicht von nebenan. Und da kann man sich hinsetzen und kann vielleicht irgendwie Videos in einem speziellen Dialekt oder sowas hören, auf Bayerisch oder auf Sächsisch oder was auch immer oder einen schwäbischen Kanal oder sowas, der Mundart macht. Das findet man auf YouTube nicht. Und deswegen gibt es solche Instanzen. Deswegen gibt es diese Gassen, um dort irgendwie zu sagen, hey geil, keine Werbung, kostet nichts, kein Zugang. Ja, vielleicht auch schöne Vorschaubilder, also Thumbnails, aber nicht so reißerische Titel, sondern Titel, die uns ansprechen, die sagen, okay, ich verstehe es. Dann gibt's Pixelfed. Ist wie Instagram, aber halt ohne, dass Meta dabei ist. Und auch da, schöne Bilder. Weltweit gibt's solche Plattformen. Und diese Plattformen können alle untereinander kommunizieren. Die Bilderplattformen können untereinander kommunizieren. Die Textplattformen können untereinander kommunizieren. Die Videoplattformen können untereinander kommunizieren. Und so entsteht ein weltweites Netz aus Interessen. Man kann sagen, hey, cool, ich kann sogar eine Mischung machen. Ich mache eine Instanz, wo sich nur mischt aus meinen eigenen Interessen. Und ich sammle so die anderen und mach so eine Kulturplattform für whatever. Also da ist so viel möglich, so viel Kreativität auch. Es ist noch klein und ruhig in den Gassen und das ist, glaube ich, auch gut. Also so wie in den Künstlervierteln, die werden auch erst für die Massen irgendwie tauglich und da sind sie für die Künstler nicht mehr so tauglich. Das klingt jetzt alles nach romantischen und Schönfärberei und Herr Mark, ist da irgendwie alles irgendwie toll oder was? Nee, es funktioniert, aber ich finde, dieser Begriff ist wirklich, also wenn man die großen Plattformen anguckt, dagegen, dann sind es für mich die Hauptstraßen, die Einkaufsmeilen, die Lauten, wo die Werbebanner sind. Und dieser Bereich, wo zunehmend größer wird, besonders in Europa wird es immer zunehmend größer. Also die Nutzerzahlen steigen, gerade auf Mastodon, auf Pixelfed, PeerTube. Es ist eher so ein Gassencharakter. Und auch da sind Trottel unterwegs und Leute, die eine andere Meinung haben wie wir. Es ist überall, so ist das Leben. Und ich will da auch nicht irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen, nur weil ich das jetzt irgendwie als eine bessere Version von irgendwas finde. Ich glaube nicht, dass es unbedingt eine bessere Version von irgendwas ist, sondern es ist halt einfach eine andere Art. Und jeder Bereich, sowohl die Hauptladenmeile hat ihre Herausforderung, wie auch, ich sage jetzt mal, wenn ich mein Business, mein Service, meine Idee, meine Meinung in den Gassen kundtun will, dann muss ich verstehen, wie funktionieren die Gassen. Und wenn ich da als Marktstreier von der großen Hauptstraße komme, dann werde ich relativ schnell merken, hey, hier ist ein anderes Flair. Hier muss ich anders sein. Die Communities sind kleiner. Weltweit sind es vielleicht ein paar Millionen gegen etliche Milliarden auf den anderen. Wenn ich jetzt ein Business habe, wo die Leute hauptsächlich, keine Ahnung, irgendwo in Afrika sind, dann kann ich natürlich nicht sagen, du, ich mache jetzt hier einen deutschen Mastodon-Server auf. Guck mal, wie er in die Informationen kommt, wenn bisher die Information über Instagram lief oder sowas. Also man muss da schon irgendwie natürlich auch gucken, aber besonders wenn es nicht so tech-affines Publikum ist, also wie die Oma oder die Nachbarn oder die diese Begrifflichkeiten noch nie gehört haben, da muss man so ein bisschen nachhelfen. Aber diese Nachhilfe hat Meta, Google und wie sie alle heißen, jetzt die ganzen Jahre bei uns auch gemacht. Ach, hier eine App und guck mal und jetzt geht's so und jetzt ruckelt's nicht mehr und hey, jetzt kannst du sogar hochladen, jetzt gibt's auch Videos. Jetzt müssen wir das Gleiche halt für die anderen Plattformen machen, da gibt's ja keine großen Werbebudgets. Und man muss auch feststellen, dass die Gassen, wie dieses Fediverse, lebt halt von Beteiligung. Das ist nicht einfach nur, wo man irgendwas reinwerfen kann und dann irgendwie hofft, dass es irgendwer geil findet. Also ich bin ja auch manchmal jemand, der dann irgendwie echt viel postet und dann irgendwie denkt, ja, das finden alle irgendwie geil und dann feststellt, er findet halt doch nicht so viel cool. Und da muss ich mir auch immer wieder so diesen Gässchen-Charakter irgendwie so zurückholen und sagen, ja, hey, ich will da auch keinen, der permanent an meinem Tisch steht und sagt, hey, willst Rosen kaufen oder willst dies oder willst das? Da lernt man sich kennen und versucht zu schreiben, zu kommentieren. Und ich habe da auch schon echt viele Leute kennengelernt, jetzt über die Jahre, in ganz unterschiedlichen Bereichen, Nischen, die gar nicht primär jetzt irgendwas mit meinem Digitalisierungsgedöns da irgendwie immer nur zu tun haben, sondern einfach nur Menschen. Und das finde ich eigentlich ganz cool an dem ganzen Bereich. Ja, ähnlich auch, man könnte sagen, ist ähnlich wie auf einer Party, wo man die Leute halt irgendwie persönlich ansprechen kann auch. Anstatt jetzt einfach nur zu einem Konzert zu gehen und vorne irgendwie ist irgendwie die große Band und dann geht man wieder und hat alles einen unterschiedlichen Charakter und ich denke, das muss man einfach wissen. Auch der technische Einstieg dabei ist ein bisschen schwieriger. Man muss sich erst eben so eine App runterladen. Ah, und auf was für einem Server? Alle kennen bloß, Instagram, ja klar, Instagram. Und jetzt gibt's Pixelfed. Was? Es gibt verschiedene Pixelfeds. Also Pixelfed-Server. Ich kann mich dann auf dem Blumenserver, auf dem Landwirtschaftsserver, auf dem Diemsen-Server. Echt, wie geil ist das denn? Kann ich auf verschiedene Server? Ja, auch da, also ihr versteht, meine Mutter wird es wahrscheinlich verstehen. Also trotzdem, oder ja, vielleicht auch gerade deshalb, ja, halte ich es Fediverse für oder diese Bereiche für extrem wichtig. Wie sich hier viele für ihre Kulturkneipen einsetzen oder Kulturbereiche, so finden es eben auch viele Leute wichtig, eben, dass es solche Bereiche im Internet gibt. Vielleicht nicht unbedingt als ein Hauptkanal für jeden, aber als ein Prinzip, als ein Denksystem, vielleicht auch als eine Message nach außen zu sagen, hey, wir sind hier auf Instagram, ja, aber wir sind auch auf Pixelfed. Das gleiche Bild, gleicher Text, gleiches Zeugs, wir sind auch da. Und Post für Post für Post, immer wieder zu sagen, hey, wenn ihr es datenschutzkonform wollt, wenn ihr nicht getrackt werden wollt, ladet euch einfach auf euer App die 234. App runter. Auf die kommt es auch nicht mehr drauf an. Die heißt, verschiebt sie in den Ordner Instagram und dann habt ihr da zwei Buttons. Der eine heißt Pixelfed und der andere heißt Instagram und auf beiden gibt es unseren Zeugs. Immer mit dem Hintergrund, hey, auf dem einen wird mein Kommentar ausgelesen, auf dem anderen eben nicht. Das ist schlussendlich alles. Also, ja. Ja, aber noch fundamentaler als das Fediverse ist eigentlich eine Sache, die ich in ja, vielen Gesprächen immer wieder auch erwähne. Und zwar, wo baut man diese ganze Präsenz eigentlich auf? Habe ich eine eigene Infrastruktur? Habe ich das nicht? Und ich predige das schon seit Jahren. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen, ja, stimmt, mache ich. Irgendwann, Marc, ich komme dann mal auf dich zurück. Und das irgendwann wird zu nie. Und irgendwann bricht alles zusammen. Ganz ehrlich. Besonders in den sozialen Medien sehe ich das, dass die Leute wirklich das Handtuch schmeißen und sagen, hey, bringt eigentlich nichts. Ich will eigentlich bloß noch irgendwie bei Google gerankt werden, obwohl diese Zeiten halt auch schon lang vorbei sind. Also es ist so ein händeringendes Suchen nach, hey, nach Sichtbarkeit. Ich habe ein Business, das ist geil, aber ja, und mein Ansatz, oder nicht nur mein Ansatz, sondern der Ansatz von sehr vielen Menschen ist, die erste Basis ist die eigene Webseite. Die eigene Webseite muss meines Erachtens müssen wir kontrollieren. Weil die Webseite, also nicht mit Webseiten Baukasten, die dann auch wieder irgendwie morgen den Service einstellt. Und auch da, das ist kein Scheißdreck. Ich habe neulich erst bei einer Selbsthilfegruppe die Webseite umgestellt und wir haben das jetzt irgendwie alles richtig gemacht, so ein bisschen modern. Die hatten einen Webseitenvertrag, wo ich mir gedacht habe, was verkauft dieser Typ da eigentlich? Also diese Firma gab es für mich schon gar nicht mehr. War irgendwas total Skurriles und die waren halt in den 90ern, haben sie das irgendwie gebucht und seitdem läuft es Monat für Monat, kriegt dieser Typ da irgendwie, ich glaube, also echt einen krassen Betrag eigentlich, für ein simples Webseitenhosting, wo nachher nichts mehr geändert werden konnte. Das war ein Hickhack. Eben, ein Webseitenbaukasten von 1900, keine Ahnung, 97 oder so irgendwas. Einer der ersten. Und es lief halt auch lange, bis halt Probleme und dann lief nichts mehr. Und die haben gedacht, sie wären gehackt. Und ich habe mir gedacht, wer will denn eine Selbsthilfegruppenseite hacken? Hab mir das dann alles angeguckt und habe mir gedacht, Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Ja, also Webseite. Da steht oftmals mein Firmenname drauf. Die darf nicht irgendwo anders liegen. Das kann ich machen, wenn ich ein Hobbyprojektchen für irgendwas mache und wo es auch um nichts geht. Aber selbst nicht mal da. Also, so schön das immer ist, naja, ich gehe zu denen und zu denen und die haben hier ganz, in 3 Sekunden habe ich eine wunderbare, geile Seite. Ja, aber wo liegt diese wunderbare, geile Seite? Wie gesagt, was ich privat mache, ist alles seine eigene Wurst, aber wenn es ums Business geht, sollte man da wirklich sich Gedanken machen. Also, wo geht es da hin? Was sollten wir da tun? Und die Webseite, die man hostet heutzutage, die kostet wirklich nicht mehr viel. Den Content, also die Inhalte, die man da produzieren kann, die gehören uns und niemand kann die löschen. Wenn ich eine Webseite habe mit einem Webhoster und ich kann die regelmäßig Backups machen, kann die umziehen, wie ich will. Was Geileres gibt es gar nicht. Ich habe jetzt gerade eine Webseite für eine Selbsthilfegruppe gemacht. Die ist 18 MB groß und die können die selber administrieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und wenn sie mal Probleme haben mit dem einen, können sie runtergehen und können das alles exportieren und dann irgendwo anders wieder hochziehen. Ganz einfach, in 5 einfachen Klicks, ohne Datenbank, ohne moderne Tools oder sonst irgendwas. Mit WordPress, mit egal wie, also es gibt heutzutage keine Ausrede mehr, seine Webseite bei irgendeinem externen Hoster hochzuladen, wo ich nachher keinen Blog betreiben kann oder und so weiter. Manche, nicht ich bin eigentlich ein Gegner davon, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben, wäre ein E-Mail-Newsletter. Viele haben einfach viele Kontakt-E-Mail-Adressen. Da kann man die Leute, es kam mir gerade ein Adler vorbeigeflogen oder sowas. Ein E-Mail-Newsletter ist der Klassiker und er funktioniert auch schon seit Jahren. Ich bin kein Newsletter-Leser und auch kein Newsletter-Verschicker. Von uns gibt's kein Newsletter. Das ist mir wirklich wichtig, auch wenn wir auch viele E-Mails haben, aber Newsletter ist echt nicht mein Ding. Aber es ist ein verlässlicher Kanal. Wir machen einfach viel über andere Kommunikationskanäle, wie ihr erlebt. Aber auch das. E-Mail öffnet man. E-Mail schreibt man. Da gibt's keinen Mittelsmann oder sowas, der die Regeln ändert oder so irgendwas. Man kann sich einen schönen Newsletter machen und die Leute wirklich, wirklich gut abholen. Seine eigene Zielgruppe. Man kann in Newsletter-Videos einbinden, die sind irgendwo gehostet, die müssen nicht bei YouTube sein und müssen da auch niemand fancy ansprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Kundenkontakt oder auch Sichtbarkeit zu gewährleisten, ohne diese große Plattform. Ja, schlussendlich sind das alles Dinge, die uns gehören, wenn wir es richtig angehen. Also gerade das Letzte, wo ich jetzt angesprochen habe, ich höre das jetzt schon seit 10 Jahren, also gerade Öffnungsraten von Newslettern und so weiter. Wenn man das alles vergleicht, bleibt es schlussendlich, bleibt es immer wieder bei den Klassikern. Also ein eigener Blog, ein eigener Newsletter und dann das Dritte, und das ist einfach auch mein Lieblingsformat, ist ein eigener Podcast. Ein eigener Podcast ist, ja, meines Erachtens eines der intimsten Sachen, die man so machen kann. Man hört die Stimme. Wer möchte, kann natürlich auch noch das Bild aufnehmen, also das Video. Ein Podcast läuft im Ohr, wenn jemand kocht im Auto, beim Spaziergang, egal wo. Und da liegt es schlussendlich bloß noch an der Audioqualität, an dem, wie ihr sprechen könnt. Der Podcast, je nachdem, wo ihr auch den könnt ihr zum Beispiel im Fediverse, zum Beispiel auf verschiedenen Plattformen hosten. Und ja, müsst es nicht direkt dann bei Spotify oder direkt bei Apple oder sonst irgendwo hochladen, und sondern auch da. Euch gehört diese Adresse von dem Podcast und niemand kann den sperren. Er kann vielleicht bei Spotify keine Reichweite kriegen, ja? Und bei Apple vielleicht auch nicht. Aber wen juckt's? Den Podcast gibt es trotzdem. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass man so am Ende des Tages sagen kann, hey, meine Inhalte sind meine. Und ja, ich möchte schlussendlich sagen, bedenkt es alles so. Bedenkt, wenn ihr sendet und senden wollt, wo möchte ich senden? Wo sind meine Inhalte im Wesentlichen auch ethisch vertretbar? Also ich sage es ja immer wieder gerne, ich bin sehr stark im sozialen Bereich tätig, wo Ethik schon ein wichtiges Gut ist. Und dann ist man aber auf ethisch wirklich fragwürdigen Plattformen. Ist es das Richtige? Ist meine christliche Arbeit, die ich da so mache in meiner Gemeinde, ist sie richtig auf TikTok? Ist sie da richtig? Und da sind wir wieder bei den Gassen. Ist es Hauptstraßenmusik oder ist es Gassenmusik? Und ja, ich denke, das sollten wir überlegen bei all diesen großen Plattformen im Internet und wo auch immer, dass wir Spaß dran haben. Spaß dran haben zu sagen, hey, ich will nicht in so einer Maschinerie gefangen sein, wo ich bloß noch produziere, um des Produzierens willen, sondern ich möchte zeigen, was wir tun. Ich möchte zeigen, was wir machen. Ich möchte drüber sprechen, ohne auch dafür noch zu bezahlen. Sondern ich möchte es ganz ehrlich, ja, an meine Kunden bringen. Und ich glaube, wenn wir da mal anfangen zu sagen, hey, ich überlege mal aus so einer Brille heraus, mit so einem Ansatz heraus, dann kann, glaube ich, ja, ein ganz neues Internet und auch eine neue Gemeinschaft im digitalen Raum stattfinden, wo meines Erachtens auch besserer Content stattfinden kann. Okay, wir haben jetzt über das Wo geredet, aber ich will auch über das Wie reden, weil das Wo alleine reicht nicht. Ich beobachte in meiner Arbeit und auch wenn ich selbst auf Plattformen unterwegs bin, ein sehr häufiges Muster. Ich nenne das Angstposting. Das sind Beiträge, Posts, die nicht wirklich aus eigenen Mitteilungsbedürfnissen entstehen, sondern im Wesentlichen aus Angst. Angst, vergessen zu werden, Angst, nicht relevant zu sein, Angst, dass andere vorbeigezogen sind, während man selbst nichts postet. Und ja, die Angst führt dazu, dass Menschen einfach viel zu viel produzieren. Zu viele Posts, zu viele Inhalte, zu viel Lärm. Und das ist ein Teufelskreis. Je mehr Lärm, desto weniger wird gehört. Je weniger gehört wird, desto mehr Lärm. Und ich verstehe die Angst, wirklich. Ich spüre die oftmals selber. Diesen Moment, wo man 3 Tage nichts postet und dann denkt, oh Gott, alle vergessen mich. Das ist ein reales Gefühl, auch wenn es objektiv falsch ist. Ich habe das sehr häufig bei YouTube. Oh, ich habe wieder irgendwie eine Woche nichts gepostet. Oh mein Gott, die Konsistenz und so weiter, was da alle. Das ist alles Blödsinn. Die Leute, die wirklich eine treue Community aufgebaut haben, die posten nicht unbedingt am meisten. Die posten am gezieltesten. Und es gibt einen echten großen Unterschied zwischen gezielt posten und dauerhaft posten. Was kann man konkret tun? Ich habe mir für den Fall immer wieder so eine kleine mentale Checkliste angewöhnt, die ich euch gern ja mitgeben möchte. 3 Fragen, die ich mir stelle, bevor ich was poste oder bevor ich überhaupt auch ein Video schlussendlich mache. Also Frage 1, wer soll hier eigentlich handeln? Also nicht liken, nicht teilen, wirklich handeln. Was soll der Mensch nach dem Beitrag, nach dem Video, nach dem Bild, was soll ein Mensch da tun? Und wenn man da keine klare Antwort drauf hat, kein Beitrag. Was soll passieren? Die anderen sollen sich gut fühlen? Okay. Aber was sollen sie tun? Sollen sie was ist die Handlungsaufforderung? Aber ich finde, das verändert, wenn man nur diesen Schritt geht, verändert es das alles. Zum Beispiel ein lokales Theater oder sowas oder so eine Kulturinitiative, die auf Instagram postet, kann zum Schluss schreiben, kommt zu unseren Aufführungen. Okay, aber wer soll da handeln? Jemand, der eh schon Fan ist? Jemand, der zufällig vorbeiscrollt? Was fehlt in dieser Stadt an Theaterangeboten, könnte man sagen. Was braucht ihr? Dann lade ich die Menschen ein, aktiv zu werden, wenn ich eine Frage stelle. Und nicht, komm her, hier gibt's einen Fisch, hier Leberkäse wecken, hier Veranstaltung. Nee, frag die Leute. Und dann wird aus einem Monolog ein Gespräch. Dann kann man sagen, hey, mir fehlen die und die Angebote. Mir fehlt dies und jenes. Ja, dann Frage Nummer 2. Was ist der minimale Aufwand für eine eigene Gemeinschaft, eine eigene Community? Also wenn ich von Menschen was will, ihre Aufmerksamkeit, ihr Feedback, einen Kauf, dann muss man es denen einfach machen. Nicht 5 Klicks, 3 Formulare anrufen, vorbeikommen oder irgendwelches anmelden. Einfach. Was will ich von Ihnen? Wenn ich ein Feedback will, okay, cool, hier, zack, Feedback. Ich erinnere mich dabei immer wieder an eine Situation, die mir eine Beraterin erzählt hat, die ständig Newsletter verschickt, und zwar mit ihren Angeboten. Aber die Anmelderate für die Newsletter war nicht wirklich gut. Und wir haben dann mal geguckt, wie sieht denn das alles aus? Und meistens ist es so, dass man davor zu einem Anmelden und dann gibt's noch einen Klick und dies und jenes und noch einen Button und das war alles zu kompliziert. Alles doppelt, noch ein Tracking, also so viel Schritte, da hat sich keiner an, also es waren glaube ich 5 Schritte oder sowas, da meldet sich niemand ein. Wenn ich ein Newsletter will, dann muss es einen Klick geben, klack, und dann muss da meine E-Mail-Adresse rein und fertig. Und das gilt schlussendlich nicht nur für Newsletter, sondern für jegliche Art von irgendwelchen Kontakt oder Knotenpunkt, wo man irgendwie da draußen hat. Also wenn ihr einen Beitrag postet, dann schreibt nicht hier Link in der Bio und in der Bio finde ich nichts. Also wenn da kein Link ist oder ihr macht auf Instagram einen Link in den Beitrag und kein Mensch kann klicken. Ja, dann keiner kann ihn kopieren. Okay, schön. Der Link ist vergessen. Wenn ich ihn in ein Bild reinbringe, ja okay, was soll ich da jetzt machen? Soll ich das abschreiben, abtippen? Alles zu stressig. Das muss man bedenken. Ja, Frage Nummer 3. Wie viel Energie stecke ich in die Antworten? Und das ist mit Abstand den Bereich, den die meisten wirklich vergessen. Viele senden und senden und senden und senden, stellen vielleicht mal eine Frage. Aber in den Kommentarspalten ist wirklich gähnende Leere. Also schreibe ich darauf überhaupt zurück? Und viele haben, also ich höre ganz viele Unternehmer, die sagen, hey, darauf habe ich gar keinen Bock, mich jetzt da noch um irgendwelches Gedöns auf Google Maps oder sowas zu kümmern, da irgendwie einen Kommentar zu beantworten. Ja, aber so läuft's. Die Frage ist, wie viel Energie verschwende ich da rein? Oder das heißt, verwende ich da rein? Und kümmere ich mich überhaupt darum? Und ich sage, wenn man das ein bisschen bündelt, kann man das an einem Vormittag, sagen wir, bis zur Frühstückspause, kann man das geregelt kriegen. Sagen, okay, immer mittwochs morgens von 8 bis 10 Uhr oder so irgendwas, da kümmere ich mich um dieses ganze Zeug. Es hat jemand geantwortet, macht es irgendwie, also, und nicht irgendwie das gleich wieder delegieren, sondern ich kümmere mich mal selber drum. Senden und Empfangen ist schlussendlich Dialog. Senden ohne Empfang ist Monolog. Und Monologe langweilen schlussendlich. Hier bei Podcasts ist es ähnlich. Ich weiß es, dass zum Beispiel so ein Solo-Podcast, jetzt, weil da geht es schon fast eine Stunde, extrem lang ist. Also wer kann da einem zuhören? Das macht man in mehreren Etappen und so weiter. Aber wenn wir bereit sind, mindestens genauso viel Zeit in die Antworten zu verbringen wie in die Fragen oder in die Erstellen von den Beiträgen, dann wird's wirklich gut. Es gibt schlussendlich noch einen fast letzten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, und das ist die Regelmäßigkeit. Regelmäßigkeit wird extrem unterschätzt oder manchmal auch überschätzt. Regelmäßigkeit heißt nicht Frequenz. Regelmäßigkeit heißt Regelmäßigkeit. Frequenz ist, wie oft man postet. Regelmäßigkeit ist, dass die Leute wissen, dass regelmäßig Inhalte von jemandem erwartet werden können. Wenn die Leute wissen, okay, vom Mark kommt vielleicht nicht jeden zweiten Tag ein Beitrag, aber von ihm kommt auf jeden Fall einmal pro Woche ein Beitrag. Und so war es bei mir schon in der Vergangenheit. Manchmal haben mich Leute angeschrieben und gesagt, hey, von dir hört man irgendwie schon seit 2 Wochen gar nichts, was ist denn da los? Okay. Und so ist es zum Beispiel auch beim Podcast. Mal kommt er nicht. Und ich kenne viele Podcasts, die erstmal ein brutales Brimborium machen und uns gibt es jetzt und wir haben den geilsten Scheiß. Und dann hört man 2 Episoden und dann kommt irgendwie ein Dreivierteljahr lang nichts mehr und dann wundert man sich, dass man da irgendwie nicht abgeht wie die Sau. Man fragt nichts, man postet nichts. Es ist Dialog. Und schlussendlich ist es eben Regelmäßigkeit. Es ist anstrengend, aber ich sehe es jetzt hier zum Beispiel mit dem Podcast. Ich bereite mich am Montag drauf vor, am Dienstag plane ich, am Mittwoch nehme ich auf und lade das Ding dann hoch. Ich habe das in kleine Häppchen unterteilt. Dann nervt's für mich nicht. Manche mögen das alles gerne am Stück. Aufnahme, bearbeiten, zack, alles und dann ist es weg. Ich bin jemand, zersplitte das gerne in kleine Häppchen, so wie sie für mich passen. Und wenn unsere Community, unsere Leute wissen, hey, immer freitags um 6 kommt irgendwie eine Folge, immer, dann ist es gut. Dann sagen die Leute, hey, geil, immer freitags weiß ich so, da kommt immer im Mark seine Episode raus oder immer mittwochs oder immer montags morgens oder was auch immer. Ich habe schon ganz Unterschiedliches ausgetestet. Ich habe auch schon täglich mal gepodcastet, immer so ganz kurze Episoden. Und das ist wichtig, ob man regelmäßig Beiträge schreibt, ob man einmal in der Woche einen Bildbeitrag macht. Es ist vollkommen egal. Regelmäßigkeit ist wichtig. Und diese Regelmäßigkeit ist auf allen Plattformen wichtig. Egal, ob man da in der Gasse ist, wenn man da nur einmal auftaucht und sagt, hey, hi, hier, ich bin der geile Typ. Dann sagen die, alles klar, wer bist denn du? Und bist wieder weg. Und 3 Wochen später tauchst du wieder auf und sagst wieder, hey, ich bin der geile Typ. Und die sagen wieder, ja, du warst doch schon mal da. Wer bist du denn jetzt? Und bist wieder weg. Es gibt immer wieder Challenges, Blog-Challenges, Bilder, Videos. Und zwar täglich, daily, 365 Tage im Jahr. Ich habe da auch schon oft mitgemacht, täglich zu podcasten, täglich zu bloggen, täglich ein Bild zu machen. Das ist super anstrengend. Aber was die Leser, die Viewer, die Hörer wissen, hey, jeden Tag gibt's was. Das ist nicht immer perfekt und nicht immer Hochglanz, aber das ist toll. Und ich merke diese Herausforderung, regelmäßig was zu tun, und niemand muss jeden Tag irgendwas veröffentlichen im Internet. Aber mir ist wichtig, hier zu kommunizieren, wie wichtig Verlässlichkeit ist. Verlässlichkeit, dass ein Beitrag, dass ein Bild kommt, schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft schlussendlich Gemeinschaft. Und das ist schlussendlich ein anderes Senden wie auf Social Media. Da geht's nicht unbedingt um Vertrauen, sondern da geht's um, wer ist der Lauteste, der mit dem blinkendsten Bild und ja, wer hat das geilste, abgefahrenste Angebot, um schlussendlich viral zu gehen. Ja, es geht schlussendlich bei vielen um den einen Beitrag, das eine Video, wo vollkommen durch die Decke geht. Aber diese Posts, diese Peaks sind flüchtig. Und was bleibt schlussendlich langfristig ist das Rhythmische. Und nicht einmal laut, sondern kontinuierlich. Ich würde mal gerne hier an dem Punkt einen kurzen Exkurs machen, weil mich ja die Podcast-Metapher gerade so ein bisschen aufgebracht hat. Ich habe eine Weile als Radiomoderator in einem Internetradio auch gearbeitet. Radio hat einen Sendeplan. Jeden Abend um 20 Uhr, jeden Abend um 18 Uhr kommt die Sendung XY oder wir kennen das. Jeden Morgen beim Aufstehen, beim Zähneputzen. Das ist wichtig. Und so hatten wir das auch bei dem Radio schlussendlich geplant. Wir hatten ein komplettes Sendekonzept und wir wussten, am Tagsüber, da kommen entweder Wiederholungen oder einfach nur so eine Playlist. Aber am Abend, da wird moderiert. Wir hatten verschiedene Moderatoren. Die einen haben eher DJ-Zeugs gemacht, die anderen haben wirklich irgendwie thematische Sendungen gemacht. Aber schlussendlich jeder wusste, hey, da ist Sendezeit. Und dem oder der ihre Hörer wussten, ah, da ist Zuhörzeit, da sind wir dabei. Und ob man sonntagmorgens um 10 sendet, ob man abends um 11 sendet, ob man nachts sendet, es sind immer Leute da. Das ist das Lustige an dem ganzen Ding. Am Anfang sendet man vielleicht irgendwie allein, aber schlussendlich ist diese Vorhersehbarkeit, das hat man mir schon ganz früh gesagt, hey, zeig irgendwann, wo du sendest. Nur dieses, hey, so, jetzt bin ich da, das ist eher schwierig. Und für viele ist es antiquiert, für viele mögen spontan sein, aber ich merke es immer wieder, Kunden, ja, Zuhörer mögen Erwartbarkeit, Rituale, Gemeinschaft und ja, vielleicht auch diese Rituale innerhalb von den ganzen Posts. Die wissen, hey, es sieht immer so aus, hört sich immer so an. Bei mir gibt's manchmal immer wieder technische Probleme oder was auch immer. Das ist okay. Ja, und abschließend müssen wir über den Titel sprechen. Wieso heißt es alles hier digitale Ermächtigung? Bisher, ja, wirkt es eher wie eine Ohnmächtigung. Da soll man nicht da und gassen. Und schlussendlich geht für mich dieser Begriff digitale Ermächtigung genau um dieses ganze Thema. Dass wir wieder die Macht erhalten, wieder die Macht nehmen und sagen, okay, wir gehen weg von diesen Webseiten, die irgendwo liegen. Wir gehen weg zu den Plattformen, die uns nicht gehören und wo wir die Inhalte und die Reichweiten nicht kontrollieren, hin zu Plattformen, wo wir sagen, hey, die sind ethisch vertretbar. Wir kontrollieren das alles. Wir können so schreiben, wie wir wollen, vielleicht auch mit Schreibfehlern oder mit den Bildchen, die wir wollen, und müssen niemanden irgendwas erklären. Das ist Ermächtigung. Wenn ich Menschen ermächtige, nicht mehr abhängig zu sein, das ist Freiheit. Digitale Ermächtigung ist schlussendlich digitale Freiheit. Oder vielleicht wird es irgendwann mal so einer digitalen Freiheit. Aber ich denke, dass wir uns alle ermächtigen sollten. Und das, worüber ich jetzt heute knapp eine Stunde geredet habe, das kann man sich in kleinen Stückchen anhören. Das kann man vielleicht auch sich transkribieren und kann überlegen, hey, was hat das alles, was der Marc jetzt heute gesagt hat, mit uns zu tun? Wo haben wir unsere Webseite? Ist sie ein Website-Baukasten irgendwo, bloß weil es billig war? Wie sieht das alles aus? Wo kommunizieren wir? Wenn wir eine Kindertageseinrichtung sind, ist es ethisch vertretbar, auf Instagram zu gehen, bloß weil wir denken, wir müssen auf Instagram sein, weil dort anscheinend alle sind? Oder wäre es ethisch nicht vertretbarer, eben eine Plattform auszusuchen, die entweder A in Deutschland ist, die auch unsere Werte vertritt, oder vielleicht sogar, wenn wir eine kirchliche Einrichtung sind, vielleicht hat ja die Kirche sogar eigene Plattformen. Ich habe es ja auch schon oft vorgestellt, gerade die katholische Kirche in Bayern bietet auch die komplette Fediverse-Infrastruktur an. Das heißt, da könnte man auch auf den ihren Plattformen einen Account kriegen, kann dort von seiner Einrichtung dann Bilder posten und man weiß, hey, das ist alles von einer kirchlichen Einrichtung, die unsere Werte vertritt und nicht von so einer abgefreakten kapitalistischen Nummer, die wir, also ich bin nicht gegen Kapitalismus, aber manchmal ist es halt, was mit unseren Daten passiert, echt ein bisschen arg krass, und besonders wenn es mit unseren Firmendaten sind und besonders wenn wir in so ein Hamsterrad kommen und schlussendlich ohnmächtig werden. Ja, das war's jetzt hier mit Zerhackt und Hochgefahren. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mit Abstand die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Episode 10 ist es auch. Ich bin da echt froh, weil ich sag immer zu meinen Leuten oder zu den Leuten, die bei mir Podcast-Workshops machen, 8 Folgen ist immer so die Schnittmenge. Wer es bis zu 8 Folgen schafft, ist schon mal wirklich gut unterwegs. Alles danach wird einfacher und ich merke, oh, ich komme immer mehr rein. Ich probiere manchmal frei zu sprechen, andersrum, ich muss es anders sagen. Ich probiere manchmal mit einem Teleprompter zu sprechen, Weil ich merke, wenn ich freispreche, so wie jetzt, dann verhasple ich mich da auch ein bisschen. Und so nutze ich auch Technik, um ja mich digital auch zu ermächtigen, zu sagen, okay, es gibt diese Technik, muss ich da und so sprechen oder kann ich da nicht so und so sprechen? Das ist Ermächtigung, darum geht's heute. Und ich sag danke fürs Zuhören und fürs Danke fürs so viele Zuhören. Ich habe ja keine wirklichen Analytics auf unserer Podcast-Plattform. Wir verzichten da bewusst drauf, aber ich sehe immer wieder, wie viel gehört wird. Das ist das Einzige, was ich sehe. Und ich bin sehr beeindruckt und danke an euch alle. Sagt's gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt und ja, bis nächste Woche.
Sie bauen Straßen aus Algorithmen, voll mit Werbung, laut und grell. Wir zahlen Miete für jeden Klick, doch am Ende gehört uns nichts. Nicht mal der Quellcode, nicht mal der Stellplatz. Sie sagen, poste mehr, sei laut. Doch je mehr Lärm, desto weniger hören sie zu. Und wir scrollen uns verloren in einer Stadt, die uns nicht gehört. Doch wir haben die Wahl, wir haben die Macht, denn wir sind die Sender, nicht nur die Empfänger der Nacht. Wir sind die Sender. Hey, hey. Kein Algorithmus schreibt uns vor, was wir sagen, was wir hören, was wir sind. Wir sind die Sender. Hey, hey. Wir bauen unsere eigene Stadt, wo die Community uns trägt und nicht der Konzern, der uns hat. Wir sind die Sender, wir sind frei, die Macht liegt bei uns und nicht bei denen, die uns steuern wie ein Spielzeug aus Blei. Ich kenne eine Bäckerei, die backt Brot mit Herz und Hand, 2 Jahre lang auf Instagram, doch dann kam der Algorithmus und riss sie in den Sand. Sie dachten, sie hätten 8000 Fans, doch die meisten waren Bots, Fake-Accounts, leere Hülle. Und ich frag mich, wem gehört die Leitung, wem gehört die Stimme, die wir hören, die wir fühlen? Es ist Zeit, dass wir unsere eigene Infrastruktur bauen. Newsletter, Website, Podcast, Kanäle, die uns vertrauen. Wir sind die Sender. Schreibt uns vor, was wir sagen, was wir hören, was wir sind. Wir sind die Sender. Hey, hey. Wir bauen unsere eigene Stadt, wo die Community uns trägt und nicht der Konzern, der uns hat. Wir sind die Sender, wir sind frei, die Macht liegt bei uns und nicht bei denen, die uns steuern wie ein Spielzeug aus Blei. Stell dir vor, es gäbe ein Netz, das uns verbindet, ohne uns zu verkaufen. Kein Zuckerberg, kein Musk, kein Bezos, sondern ein Fediverse, wo wir unsere Gassen selbst bauen. Mastodon, Peertube, Pixelfee, das Internet, wie es mal gedacht war. Dezentral, offen, frei und nicht in den Händen von ein paar Milliardären, die uns sagen, was wir sehen. Wir sind die Sender. Hey, hey, hey. Kein Algorithmus schreibt uns vor, was wir sagen, was wir hören, was wir sind. Wir sind die Sender. Hey, hey, hey. Wir bauen unsere eigene Stadt, wo die Community uns trägt und nicht der Konzern, der uns hat. Wir sind die Sender, wir sind frei, die Macht liegt bei uns. Und wir schalten jetzt um auf Sendung, ein für alle Mal. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und Marathons fangen mit dem ersten Schritt an. Was könnt ihr morgen konkret tun? Macht diese digitale Landkarte und dann trefft eine Entscheidung. Nur eine, nicht 20, eine. Vielleicht ist es, ich fange heute an, einen Newsletter aufzubauen. Vielleicht, ich poste ab jetzt nur noch 3-mal die Woche, aber dafür wirklich durchdacht. Vielleicht, ich schaue mir das Fediverse mal an
mach das eine Ding und dann mach das nächste. Denn ihr seid ja eh schon mitten im Senden. Ihr müsst nur noch entscheiden, wie.